FM.
Auf 102,6
Megahertz.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz in Ulm oder wahlweise auch weltweit www.freefm.de hört ihr uns. Am Mittwoch um 15 Uhr gibt es immer den Podcast Vielfalt leben in Ulm in der einen Welt, wo wir immer einen Experten geladen haben. Heute geht es thematisch um neoliberale Demokratiefeindlichkeit. Und ich habe mir dazu jemanden eingeladen, der schon seit 2009 Publikationen über Klassismus, Thema AfD, Faschismus, seit 2013 macht, den Soziologen Herrn Andreas Kemper. Herzlich willkommen, Herr Kemper.
Hallo.
Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit haben. Sie sind Fachmann für diese Thematik neoliberale Demokratiefeindlichkeit. Bringt uns mal zu der ganz, ganz aktuellen Lage, ist ja jetzt permanent in der Presse zu bewundern, die Diskussion innerhalb der AfD mit dem Flügel. Wie sieht es da aktuell aus? Bricht die AfD auseinander? Wird der Flügel outgesourced? Oder wie sieht es da gerade momentan aus?
Naja, die Streitigkeiten in der AfD, die sind ja schon älter. Die haben ja 2014 schon angefangen, also 2013 ist die AfD entstanden als neoliberales Projekt letztlich, also mit Professoren, die zumeist Wirtschaftsprofessoren waren und da dem sehr radikalen Flügel angehörten, denen die FDP nicht marktliberal genug war. Und dann ist eben 2013 ist schon mit Björn Höcke und Andreas Kalbitz, da sind schon die ersten sehr weit rechts stehenden, die ich Faschisten nenne, in die AfD eingetreten, haben dann schnell Karriere gemacht und ab 2015 gab es dann die Streitigkeiten, wo dann auch Bernd Lucke und Hans-Ulrich Fenkel und diese Vertreter der AfD quasi rausgemobbt wurden. Und der Streit geht weiter. Ne? Also die haben dann ja Frauke Petri und Markus Prezell mussten dann die AfD verlassen. Da hat er sich noch Björn Höcke durchgesetzt, zum zweiten Mal dann durchgesetzt. Und jetzt gibt es eben die Kämpfe zwischen Björn Höcke auf der einen Seite und Meuthen auf der anderen Seite. Und momentan sieht es eher nicht so gut aus für den faschistischen Flügel, weil ja Andreas Kalbitz als einer der zentralen Vertreter die Partei verlassen musste, weil er Dinge verschwiegen hat bei seiner Aufnahme, die er eigentlich hätte angeben müssen, ne, zur heimattreuen deutschen Jugend und so weiter. Das hätte er eigentlich angeben müssen, das hat er nicht gemacht und da sieht es jetzt momentan nicht so gut aus für die Faschisten.
Aber was bedeutet, ist da zu erwarten, dass da der gesamte Flügel wegbricht, weil er ist ja doch ein nicht kleiner Teil der AfD?
Nee, das glaube ich nicht, dass er komplett wegbricht. Erstmal, weil auch von Meuthen als Gegenspieler gar nicht verlangt wird, dass jetzt alle Flügelleute austreten, sondern letztlich möchte er lieber einfach nur den Flügel ein bisschen eindämmen, ne, dass eben die nicht mehr so eine ganz starke Rolle spielen. Und sein stärkster Gegenspieler ist Alexander Gauland, der momentan auch sehr geschwächt ist durch die ganze Diskussion. Und also von Meuthen kenne ich eben noch Auftritte auch beim Kiffhäuser-Treffen. Das ist das zentrale Treffen des Flügels gewesen, wo er ganz deutlich halt zu Herrn Manditsch, auch einem Vertreter halt des Rechtsaußenflügels, in einem Interview zu ihm meinte, hier beim Kiffhäuser-Treffen, da ist eben die Seele quasi der AfD, hier ist die Bewegung, von der die Erneuerung der gesamten Gesellschaft ausgehen muss. Ne, der hat also quasi damals schon beim Kiffhäuser-Treffen, also beim Treffen der Faschisten, wo er auch eine Rede gehalten hat, diesen Flügel halt noch hochgelobt. Ne? Und er vertritt allerdings eine andere Ideologie, die nicht faschistisch ist, die aber auch problematisch ist. Und der möchte gerne, es gab auch einen Vorschlag von ihm, dass die AfD sich einfach spaltet, den hat er aber wieder zurückgezogen. Das war einfach mal so ein Antesten. Ne? Und eine Spaltung sehe ich da momentan nicht.
Würde denn die AfD eine Spaltung überlegen? In wie viele Teile würde sie denn da zerfallen? Das sind ja mehrere verschiedene Interessensgruppen, die sich ja da zusammengefunden haben.
Ja, ich gehe davon aus, dass es drei Interessensgruppen gibt. Es gibt einmal, das habe ich ja gesagt, diese radikal-neoliberale Fraktion. Die wollen die treten quasi an gegen Erbschaftssteuer, die wollen halt weniger Hartz IV zahlen, sind Vertreter quasi des Vertreter für reiche Unternehmer. So, ne? Dann gibt es eben, wie gesagt, den faschistischen Flügel. Ne? Die wollen quasi, und das geht in Richtung reinrassiges Deutschland, auch wenn die das nicht so sagen. Und es gibt noch christliche Fundamentalisten, die den Papst bekämpfen, weil er nicht katholisch genug ist oder die halt innerhalb der evangelischen Kirche dann eher evangelikale Positionen vertreten, also bibeltreue Positionen und mit der evangelischen Kirche auf Kriegsfuß sind. Das sind diese drei Strömungen. Und alle sind halt für mehr Ungleichheit, alle sind halt gegen die sogenannten Gutmenschen. Und das hält die quasi zusammen. Und das, da gibt es dann noch Verbindungen. Ne? Es gibt dann zwischen Faschismus und so einem radikalchristlichen Kurs gibt es halt Verbindungen. Es gibt Verbindungen zwischen diesen radikalen Christen und Neoliberalen. Da gibt es auch Verbindungen. Und es gibt Verbindungen zwischen Neoliberalen und faschistischen Positionen. Ja, das ist eine Gemengelage. Wenn die AfD auseinanderfliegen sollte, dann zwischen diesen beiden Hauptpolen, zwischen Faschismus und Neoliberalismus. Und das wäre dann auch eine Ost-West-Trennung vor allem.
Nochmal kurz vielleicht historisch gesehen, weil man ja jetzt nur diese, also was ist nur, es ist das große Thema mit dem Flügel und dieser Sache mit der Radikalisierung. Wie ist die AfD entstanden? Was für Strömungen haben die eigentlich damals in Bewegung gelegt? Wer ist da hinten dran sozusagen? Welche Ideen stecken da hinten dran ursprünglicherweise?
Ja, wenn man jetzt genauer anschaut, wie die AfD entstanden ist, dann muss man sich halt Gruppierungen anschauen wie den Bürgerkonvent. Das war ein Projekt, das ja für wo August von Finck, also ein Milliardär, der in der Schweiz lebt, der das wird geschätzt, dass er ein Vermögen hat von 7-8 Milliarden Euro. Der hat damals da eine Kampagne unterstützt beim Bürgerkonvent mit 3 Millionen Euro. 6 Millionen Euro, wo es darum geht, dass die Deutschen die Gürtel enger schnallen und anpacken und nicht so viel jammern, also in Richtung halt von weniger Staatsgeld zu fordern und stattdessen die Steuern zu kürzen und so weiter, das Bürgerkonvent. Da war damals schon Beatrix von Storch mit dabei, die dann auch eine eigene Gruppierung hatte, Zivile Koalition. Und die haben dann einmal zusammengefunden mit Wirtschaftsprofessoren, die sich um Bernd Lucke geschart hatten. Also Bernd Lucke, damals Professor aus Hamburg, der hat den Hamburger Appell ins Leben gerufen mit zwei weiteren Professoren, der dann auch von 200, 300 Wirtschaftsprofessoren unterschrieben wurde, wo die den Sozialstaat abschaffen wollten. Da steht aber wortwörtlich drin, dass wir uns den Sozialstaat nicht mehr leisten können, dass es nur noch, also keine Lohnersatzleistung mehr gibt, keine Hartz IV noch, es gibt dann nur noch Geld für Leute, die tatsächlich arbeiten. Wer nicht arbeitet, kriegt auch kein Geld mehr. Ja, das waren so Positionen und die haben dann damals zusammengefunden. Ja, und hatten dann mit Hans-Olaf Henkel im Hintergrund die Wahlalternative 2013 gegründet. Das war im September 2012, also vor 8 Jahren ziemlich genau. Und die haben dann Werbung gemacht, wollten zuerst mit den Freien Wählern zusammengehen. Und dann da gab es einen Auftritt von Bernd Lucke im Bayerischen Hof, wo er eine Rede gehalten hat. Und ich denke, das war dann der Punkt, wo dann entschieden wurde, okay, wir machen jetzt eine neue Partei. Die wurde dann im Januar 2013, also 2 Monate später, als AfD aus der Taufe gehoben. Und der Bayerische Hof, der ist eben nur ein paar Meter entfernt von der Zentrale von August von Finck, von Digusser Goldhandel. Die haben ein eigenes Institut, das nennt sich Mises-Institut, wo dann auch solche Ideen wie Steuern abschaffen und aber auch das allgemeine Wahlrecht abschaffen, da dann halt hofiert werden und daran weitergedacht wird. Und das ist quasi so ein Think Tank, der von Reichen wie August von Finck und im Interesse der Reichen.
Also das heißt, es sind eigentlich wirtschaftliche Bestrebungen hintern und die war für die FDP oder Freie Wähler waren die einfach zu radikal und mussten sich deshalb selber was gründen. Aber da war schon damals ganz klar der Gedanke, die Demokratie, den deutschen Staat in der Form, den es jetzt gibt, den wollen die nicht haben.
Ja, genau, das sind Positionen, die sind sehr viel radikaler als das, was man bei der FDP findet. Ne? Wobei es auch in der FDP Positionen gibt, die also am Rand wo das miteinander ineinander übergeht, Frank Schäffler, also das sind so Positionen, die sind aber nicht dominant in der FDP, ne? Die sind spielen eher am Rand eine Rolle. Und die sind aber in der AfD momentan besser aufgehoben. Ja, das sind dann Leute wie die Assistenten von Meuthen, die ein eigenes Magazin herausgegeben haben, das ist Freitum, wo der Assistent von Meuthen gefordert hat, dass man Kinderarbeit wieder legalisieren soll und im Gegenzug soll dann sollen staatliche Schulen komplett abgeschafft werden und wenn Schüler dann keinen Schulplatz finden, dann ist das halt Pech, ne? Es muss ja nicht jeder zur Schule gehen. Das sind solche Positionen, die dann eine Rolle spielen. Oder auch der Adam, Konrad Adam, das war auch einer der Mitgründer, der auch bei der Wahlalternative 2013 schon mit dabei war. Der hat damals einen Artikel verfasst, 2006 in der Welt, wo er die Position, dass nur die Menschen wählen dürfen, die kein Geld vom Staat erhalten, die hat er damals unterstützt. Ja, das und meinte, ja, die Passiven lähmen auf die Dauer die Aktiven. Und es war in der Geschichte immer so, dass nur die Besitzenden wählen durften. Und es ist auch vernünftig, weil nur wer Besitz hat, weiß, was Verantwortung ist und so weiter. Das sind halt Positionen, die sind demokratiefeindlich und die werden momentan wieder sehr massiv nach vorne gebracht. Und spielt halt auch eine Rolle bei den Leuten im Umfeld von Meuthen. Das sind keine Faschisten, aber das sind auch Demokratiefeinde. Nur die wollen eben nicht einen ganz starken Staat, wie das halt ein Law-and-Order-Staat, wie die Faschisten das wollen. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Ne, also solche Positionen spielen da nicht eine Rolle, sondern das sind Leute, die wollen den Staat möglichst weghaben. Die wollen alles privatisieren. Ne, da sind halt Gefängnisse und Polizei und Armee ist da nicht weg. Aber es ist alles privatisiert. Das ist dann, es gibt dann nur noch die Unternehmer, die reine Privatrechtsgesellschaft nennen die das. Es gibt nur noch Unternehmer und die haben alles zu sagen und Demokratie gibt es da nicht mehr.
Also eine ganz massive Klientelpolitik für die Reichen steckt da eigentlich dahinter. Es steckt ja dann auch hinter diesem Ganzen extrem viel Geld. Sie haben den von Fink schon genannt, den Markus Krall. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es, sage ich mal, besonders flapsig da so ein paar rechte Spinner rumhüpfen, sondern es ist ja wirklich, wird massiv von unten auch mit sehr viel Geld unterfüttert.
Ja, genau, das ist, da steckt enorm viel Geld dahinter. August von Fink ist ja der Sohn von August von Fink Senior, also die heißen Genossen, sein Sohn heißt genauso wie sein Vater und sein Vater war zwischen den 50ern und 70er Jahren der reichste Deutsche. Ja, das war der, der am meisten Geld hatte und das war auch übrigens jemand, der damals Hitler unterstützt hat und der an der Arisierung der von jüdischen Banken beteiligt war. Also Rothschild hat er übernommen. Und der August von Fink Junior, also der Sohn, also oder beziehungsweise die Familie jetzt von ihm, die haben momentan in der Schweiz 2,5 Millionen Aktien verkauft oder 1,5 Millionen Aktien verkauft. Das sind umgerechnet, sind das 2,3 Milliarden Euro, die jetzt zur freien Verfügung haben, quasi unterm, also bildlich gesprochen, die haben 2,3 Milliarden Euro unterm Kopfkissen liegen. Also nicht 2,3 Millionen, sondern Milliarden. Und wenn die nur einen Bruchteil davon dann in politische Bewegungen stecken, dann ist das enorm viel. Und August von Fink hat ja schon gezeigt, dass er das macht. Ne, der hat mehrfach schon politisch gespendet. Also für diesen Bürgerkonvent hat er 6 Millionen D-Mark gespendet. Der hat vorher schon für den Bund Freier Bürger, auch so eine rechtspopulistische Organisation in den 90er Jahren, hat er Millionen gespendet. Ja, das ist jemand, der da auch sehr politisch auftritt. Und eben die Gustav Goldhandel, wo Markus Krall der Hauptgeschäftsführer ist und ein Herr Polleit, der Chefökonom ist. Das ist halt auch ein eigentlich formal gesehen ein Unternehmen, das mit Gold handelt, ne, Degusser Goldhandel, aber gleichzeitig mit dem Mises-Institut bei Degusser Goldhandel und mit der Atlas-Initiative vom Hauptgeschäftsführer extrem politisch auftritt und da dann eben fordert, wir brauchen eine neue Gesellschaft, es wird sowieso einen Crash geben, es wird sowieso einen Umsturz geben, den müssen wir für uns nutzen, um dann das allgemeine Wahlrecht abzuschaffen und Schritte zu machen hin zu einer reinen Privatrechtsgesellschaft.
Also die wollen quasi ganz, ganz gezielt, ja, das Land in eine Krise stürzen, um daraus ein neues System zu erschaffen, das dann in oligarchischen Strukturen oder irgendwie sowas in der Herrschaft der Reichen enden wird. Das ist so die Grundidee.
Genau, es gibt ja dieses sehr lesenswerte Buch von dem französischen Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty. Das heißt Kapital und Ideologie, weit über 1000 Seiten, wo er sich die Geschichte der Vermögensverteilung anschaut. Und er sagt, es hat im 19. Jahrhundert sogenannte Eigentumsgesellschaften gegeben. Das waren keine feudalen Gesellschaften mehr, das waren auch noch keine demokratischen Gesellschaften, sondern so ein Übergangsfeld, wo tatsächlich die Eigentümer, die großen Privateigentümer, das Sagen hatten. Ja, und er meinte, die Gefahr besteht, dass wir wieder in so eine Eigentumsgesellschaft reinrutschen. Und die Markus Krall und Thorsten Polleit von der Gößow Goldhandel, die streben genau das an. Die streben die nennen das dann reine Privatrechtsgesellschaft, also die streben so eine Eigentumsgesellschaft an, wo nur noch das Eigentum eine Rolle spielt. Und demokratische Rechte sind untergeordnet. Die werden nur noch abgeleitet aus dem Eigentum. Eigentum ist alles, der Rest ist spielt eine Nebenrolle. Und die bezeichnen dann auch Merkel als Sozialistin. Ja, das ist eine Sozialistin. Unser gegenwärtiges System ist sozialistisch, das muss überwunden werden. Und haben dann noch dann wieder so christlich-fundamentalistische Position bei Markus Krall, der dann sagt, Gott hat uns geschaffen mit Eigentum. Gott will, dass Eigentum geschützt wird. Und Sozialismus gibt es seit weit über 1000 Jahren und das ist die Verkörperung des Teufels. Wo dann noch wirklich so ein Bild gezeichnet wird von den Kämpfen des Lichts gegen die Kämpfe der Finsternis und die Finsternis, das ist eben der Sozialismus mit Merkel an der Spitze und die Mächte des Lichts, das sind dann eben die Gößow Goldhandel und Milliardäre, die dann halt zusehen, dass sie ihre Riesenvermögen noch weiter vermehren.
Aber dann würde das natürlich im Endeffekt bedeuten, dass es sehr vielen Leuten hier in Deutschland deutlich schlechter geht. Das ist natürlich die ganz spannende Frage. Ist es ja, da macht er ja bestimmt kein Geheimnis draus, der Herr Krall oder auch der Herr von Fink. Wie schafft er das denn, dass dann das normale Volk ihn überhaupt wählt? Weil da wählen die ja dann ihren eigenen Schlachter, oder sehe ich das falsch?
Ja, ich denke auch, deswegen wollen die ja das Wahlrecht ändern. Also wenn das Wahlrecht denen zugute käme, wenn die halt das denken würden, okay, wir haben die Mehrheit hinter uns, dann würden die das Wahlrecht nicht ändern wollen. Und da gibt es eben auch ganz klare Positionen von Markus Krall, der sagt dann eben, ja, wir können jetzt das System aus sich heraus nicht ändern, aber es gibt ja demnächst den Crash, der jetzt sowieso kommen würde mit Corona, jetzt ist er noch näher da, ein Finanzzusammenbruch. Das ist ja es gibt so mehrere Crash-Philosophen, ne? Das sind so Leute, die schreiben Bücher, das sind Bestseller und so weiter. Und wenn dann der Crash da ist, der Systemumsturz, dann müssen wir eben zusehen, dann müssen wir uns darauf vorbereiten, dass wir dann dieses Chaos nutzen, um dann halt innerhalb von 100 Tagen halt unser System durchzusetzen. Möglichst schnell, möglichst schmerzhaft und dann haben wir es geschafft.
Jetzt sind Sie ja Soziologe und kein Prophet, aber trotzdem mal von Ihrer Einschätzung her, wie wahrscheinlich ist es, sind es jetzt mal, um sehr flapsig zu formulieren, halt so ein paar Weltuntergangsspinner oder gibt es da wirklich Sachen, die dafür sprechen, dass es zu so einem solchen Crash kommt? Ist es ein realistisches Szenario Ihrer Meinung nach?
Ja, also ich denke halt, dass der Kapitalismus, also das Wirtschaftssystem, was wir jetzt haben, tatsächlich sehr fragil ist. Ne? Das ist nicht so, dass das wirklich auf Ewigkeit halten kann. Ne? Das ist, ich denke, da gibt es sehr viele Widersprüche und auch der Piketty, der Wirtschaftswissenschaftler aus Frankreich, hat gesagt, es gibt einfach eine Tendenz, dass die Vermögen der Reichen schneller steigen als das Wirtschaftswachstum. Ja, das heißt, es läuft automatisch, es ist kein stabiles System. Ja, das heißt, die Reichen werden immer reicher und das ist in sich nicht stabil. Es ist kein stabiles System. Das heißt, wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass es sowas gibt wie Corona, wo ja auch weltweit die Wirtschaft unterleidet, aber vor allen Dingen auch die Klimakatastrophe, da wo wir auch nicht wissen, was kommt da jetzt eigentlich auf uns zu, dann haben wir tatsächlich nicht unbedingt jetzt in der Zukunft halt eine sehr stabile Entwicklung vor uns. Es kann tatsächlich sein, dass es da zu Umbrüchen kommt. So, und genau darauf bereiten die sich halt vor. Darauf bereitet sich der faschistische Flügel vor um Björn Höcke. Die sprechen auch ständig vom Tag X, ne, auf den sie sich vorbereiten müssen. Da gibt es auch diese Gruppen, die dann halt anfangen, Lebensmittel zu horten und Waffen zu horten und so weiter, um dann halt zuschlagen zu können. Aber bei diesem Neoliberalen, oder das ist ein Verharmlosen, das ist ein Neoliberale, gibt es eigentlich eher bei der FDP. Also bei diesen Fanatikern, bei diesen Eigentumsfanatikern, die sagen auch, wir müssen uns jetzt auf den Tag X vorbereiten. Und das ist natürlich bei den Leuten von Degussa Goldhandel noch einen schönen Nebeneffekt. Wenn die halt ständig davon sprechen, dass unser System auseinanderfliegt, dann führt das auch dazu, dass die Leute anfangen, Gold zu kaufen. Ja, weil die eben kein Vertrauen mehr haben in den Euro und dann Gold kaufen. Und genau damit wirbt auch Degussa Goldhandel. Das ist quasi noch eine Win-Win-Situation für Leute wie Markus Krall.
Wie kann jetzt die Bundesregierung, wie können die demokratischen Mächte dem gegensteuern? Was kann man da machen gegen solche Bestrebungen?
Also erstmal finde ich da Aufklärung wichtig. Also Aufklärung über die AfD. Und momentan läuft es ja auch sehr gut, was den faschistischen Flügel der AfD anbelangt. Ja, das wurde jahrelang verschlafen. Also ich habe 2013 habe ich ja schon mein Buch herausgegeben zur AfD. Das hatte niemand auf den Schirm. Also die ganzen Rechtsextremismusforscher und auch Verfassungsschutz und so weiter, die hatten das einfach nicht auf dem Schirm, dass dann eine neue Partei entsteht. Und inzwischen wird der Flügel beobachtet, ne, aber auch, also nicht nur vom Verfassungsschutz, sondern auch viele Journalisten und Journalistinnen und so weiter haben das auf dem Schirm. Was weniger auf dem Schirm ist, das ist eben dieser andere Flügel, dieser Molkenflügel. Also es besteht die Gefahr, dass ständig gesagt wird, okay, es gibt den radikalen Flügel in der AfD, das ist Höcke und Co. Ne? Und dann gibt es die Gemäßigten, das ist Meuthen. Aber Meuthen ist nicht gemäßigt. Meuthen ist auf seine Art und Weise ebenfalls demokratiefeindlich. Also wenn man sich anschaut, dass sein Assistent, Thomas Fröhlich, der im Europaparlament sein Assistent ist, wenn der ein Buch geschrieben hat, wo er fordert, dass die gesamte Bildung entstaatlicht werden muss, dass es keine staatliche Bildung mehr geben soll, und dann in der Diskussion sagt, ja, und wenn dann halt Kinder nicht aufgenommen werden in der Schule, weil sich einfach alle weigern, die aufzunehmen, dann kriegen die eben keinen Schulplatz. Das ist auch okay, muss ja nicht eher zur Schule gehen. Also dann sieht man einfach, wie radikal die ebenfalls sind, und das ist dann ebenfalls keine Gesellschaft, in der ich leben möchte. Ja, das heißt, ich finde es sehr wichtig, sich halt auch mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Da kann ich nochmal eben dieses Buch von Thomas Piketty empfehlen, Kapital und Arbeit. Da gibt es auch Videos, die man sich anschauen kann, wenn man nicht jetzt keine Lust hat, das ganze Buch zu lesen. 1000 Seiten ist ja auch sehr viel. Dann kann man sich das auch im Internet anschauen, wo er sagt, unsere Gesellschaft müssen wir geschichtlich auch sehen, im Rahmen von unterschiedlichen Vermögensentwicklungen. Momentan ist die Entwicklung nicht gut. Die läuft halt, das kann so nicht weitergehen. Und da muss man, und dann, wenn man das vor Augen hat, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, dass die Reichen noch reicher werden, dann haben wir auch eine Ideologie von diesen Reichen, die das halt rechtfertigen und die dann ein entsprechendes Wahlsystem haben wollen, um das dann nochmal weiter auszubauen und zu schützen.
Also Aufklärung ist die eine Seite. Jetzt habe ich nochmal eine Frage, wenn man hier ganz klar egal von welcher Seite man bei der AfD schaut, sind ja ganz klar demokratiefeindliche Tendenzen. Das heißt, sie wollen die Demokratie ja abschaffen. Da kommt man natürlich zwangsläufig zu der Frage nach der Rolle des Verfassungsschutzes. Haben die das verpennt, um es mal prägnant zu formulieren? Oder haben die das nicht auf dem Schirm? Unterschätzen die das oder arbeiten die dran und bekommen es bloß nicht mit?
Naja, der Verfassungsschutz hat einfach auch eine Geschichte. Die Geschichte des Verfassungsschutzes war, dass der entstanden ist im Kalten Krieg. Und der Kalte Krieg war halt gegen die DDR gerichtet oder gegen Sowjetunion und DDR. Ja, und deswegen sprechen wir auch spricht der Verfassungsschutz ja auch nicht von der demokratischen Grundordnung, ja, obwohl im Grundgesetz steht, die Bundesrepublik Deutschland ist eine demokratische und soziale, ein demokratischer und sozialer Staat. Eigentlich müsste es denn ja heißen, sozialdemokratische Grundordnung, aber er spricht von freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ja, und dieses freiheitlich, das verhindert, dass überhaupt sowas wie Demokratiefeindlichkeit von diesen Marktradikalen überhaupt in den Blick gerät. Also die arbeiten mit einem Klassifikationsschema, Das nennt sich die Hufeisentheorie, wo gesagt wird, es gibt zwei Formen von Extremismus. Auf der einen Seite den Linksextremismus, auf der anderen Seite den Rechtsextremismus. Der Rechtsextremismus ist völkisch und der Linksextremismus ist stalinistisch oder anarchistisch. Und das sind die Bösen, die müssen wir bekämpfen und in der Mitte ist alles gut. Und sowas wie radikal, marktradikaler, demokratiefeindlicher, menschenrechtsfeindlicher, so eine Strömung, die kommt da nicht in den Blick. Ne? Obwohl die ganz klar sagen, die wollen die Antidiskriminierungsgesetze komplett abschaffen. Ja, also da wird es nichts mehr geben an Rechten, an Menschenrechten und so weiter. Ja, die kommen nicht in den Blick. Und einer der Vordenker von diesen Leuten, der auch im wissenschaftlichen Beirat sitzt von Mises-Institut bei Degussau Goldhandel, Hans-Hermann Hoppe, das ist quasi so deren Vordenker, der hat ganz offen gesagt, er ist Demokratiefeind. Ja, es gibt nirgendwo gibt es Demokratie, weder in der Familie noch in der Kirche. Ne? Und deswegen soll es auch im Staat keine Demokratie mehr geben. Er will den demokratischen Staat abschaffen. Und er wurde dann in der Jungen Freiheit, also im neurechten Wochenblatt, Jungen Freiheit gefragt, ja, was ist denn mit dem Verfassungsschutz? Und dann hat er ganz offen gesagt, ja, die haben mich nicht auf dem Schirm. Die passen nicht in deren Klassifikationsschirm. Ne? Die sehen mich gar nicht, weil der Verfassungsschutz eben ein bestimmtes Raster hat und dieses Raster dann eben nicht... da passt er eben nicht rein.
Und wer könnte dann die Rolle vom Verfassungsschutz übernehmen oder können die ihre demokratiefeindlichen Parolen und Ideen weiter verbreiten und vorantreiben, ohne dass da irgendeine ein staatliches Organ eingreift?
Ja, ich denke halt, das muss ganz neu überdacht werden. Es gibt ja halt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und eigentlich geht es ja darum, Diskriminierung zu verhindern. Ja, das steht halt, das ist halt im Grundgesetz geregelt. Ne? Also niemand darf aufgrund seiner Herkunft, aufgrund seiner Hautfarbe, aufgrund seines Geschlechts und so weiter diskriminiert werden. Dafür wäre eigentlich die zentrale Stelle halt für Antidiskriminierung wäre dafür zuständig. Das könnte man ausbauen. Ne? Einerseits. So, andererseits denke ich, die meisten Rechercheergebnisse, die wir haben, zu Rechtsextremismus, zu den Faschisten und so weiter, die kamen gar nicht vom Verfassungsschutz, sondern die kamen von engagierten Journalisten, Journalistinnen, von Aktivistinnen und so weiter. Und das könnte man aufbauen. Da könnte man einfach sagen, okay, wir geben der Zivilgesellschaft mehr Geld, mehr Möglichkeiten zu recherchieren und wir stärken das. Und dann brauchen wir da auch keinen Verfassungsschutz mehr. Wo der Verfassungsschutz noch wichtig ist, das ist eben Terrorabwehr. Aber auch da haben wir das Bundeskriminalamt, auch da haben wir Behörden, die dafür eigentlich auch zuständig sind. Also ich würde halt da sagen, da müsste es einen Neuanfang geben, das müsste neu aufgestellt werden. Und da müsste das auch nochmal entzerrt werden. Terrorismus ist was anderes als Diskriminierung und da müssen wir halt genauer gucken, wie man das machen könnte.
Haben wir also quasi noch die Strukturen aus den 50ern, 60ern und wurde das dann irgendwann mal verschlafen, die Strukturen zu ändern und die Organisationen anders aufzustellen?
Ja, genau. Und es ist ja nicht nur einfach verschlafen worden, sondern wenn man sich das anschaut, wie der NSU entstanden ist, der nationalsozialistische Untergrund, dann muss man das auch den Verfassungsschutz in Thüringen in den Blick nehmen. Das war der Verfassungsschutz in Thüringen, der da eine wichtige Rolle spielte, dass der NSU entstehen konnte. Und zwar nicht nur eine passive Rolle, sondern der Verfassungsschutz hatte da eine aktive Rolle. Ja, und der Chef vom damaligen Verfassungsschutz in der Zeit, wo der NSU entstanden ist, der tritt momentan auf beim rechten Rand der AfD und hält da Vorträge. Ja, das heißt, der ist eher ein Problem, als dass er da die Lösung ist. Ne? Und Maaßen tritt zwar nicht auf beim rechten Rand der AfD, aber der hatte jetzt auch am Wochenende erst wieder einen Auftritt bei einer Tagung, wo auch Markus Krall aufgetreten ist, der eben fordert, wir brauchen einen Umsturz, um das allgemeine Wahlrecht abzuschaffen. Da ist auch Maaßen aufgetreten als ehemaliger Chef vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Also das war ein Treffen halt von Umkreis der Werteunion, ja, also die halt eine Koalition anstreben zwischen AfD und CDU. Und da tritt Maaßen auf, der ehemalige Chef vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Und da sieht man halt schon, dass es personell da sehr problematisch war und zum Teil noch ist. Ne? Also Maaßen ist nicht mehr da, aber es gibt ja viele, die ihm zugearbeitet haben, die dann noch sitzen im Verfassungsschutz. Aber auch überhaupt von der ganzen Grundstruktur und von den Denkmustern dahinter ist der Verfassungsschutz problematisch.
Was würden Sie sich jetzt wünschen, wenn Sie jetzt die freie politische Macht hätten? Wie würden Sie das Ganze umstrukturieren?
Ah, da bin ich jetzt wirklich überfragt. Also ich bin Soziologe, ich bin eher Kritiker. Ja, von Utopie, das habe ich ja angedeutet. Mhm. Also ich würde halt die Zivilgesellschaft stärken. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig. Und ich würde die Antidiskriminierungsstelle des Bundes würde ich stärken. Ja, wir brauchen mehr Antidiskriminierung, wir brauchen da eine Ausweitung und genau, dann würde ich halt vor allen Dingen sehr viel Geld in Bildung stecken. Das Bildungssystem muss gestärkt werden, das muss auch strukturell, denke ich, verbessert werden und ja, und die Unterschiede zwischen Arm und Reich, das hat ja auch, habe ich ja mit Piketty gerade auch schon verdeutlicht, auch da muss gegengesteuert werden, dass die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden. Also Piketty sagt, dass das auch weltweit gesehen eine Ursache dafür ist, dass der Rechtspopulismus und die überhaupt die rechte Entwicklung so gestärkt wird. Das liegt eben auch daran, an dieser Dynamik, dass immer mehr Arme abgehängt werden,
aber obwohl der Reichtum da ist. Müsste dann das nicht eigentlich umgekehrt sein? Wenn ich also in einem Land lebe, wo die Schere immer weiter auseinander geht, dann müsste doch eigentlich die Linksradikalen gestärkt werden, von der Logik her, oder sehe ich das falsch?
Ja, was heißt linksradikal?
Also der Sozialismus wäre ja quasi die Antwort darauf zu sagen, wenn es in einem Land die Schere sehr weit auseinander geht, dass man sagt, man möchte dann eben mehr soziale Sicherheit für die Leute haben und nicht weniger.
Ja, genau. Also klar, es muss halt dazu kommen, dass eben die Positionen gestärkt werden, die sagen, hier wir wollen eine stärkere demokratische und eine stärkere soziale Gesellschaft. Ja, wie es halt im Grundgesetz steht. Ne? Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Staat. Das mit sozial, das ist immer weniger geworden. Und in der Folge ist dann auch das demokratisch immer weniger geworden, weil es eine sogenannte Partizipationsschere gibt. Das heißt, die Ärmeren haben, die mit den geringeren Bildungsabschlüssen, die haben seit den 70er Jahren immer weniger gewählt. Es würde die haben sich immer weniger beteiligt. Das liegt nicht daran, dass es irgendwie genetisch bedingt ist oder so. Nur bei den 70er Jahren haben sie ja noch genauso oft gewählt wie alle anderen auch. Es hat dazu geführt in den 80er Jahren, dass Ärmere nicht mehr zur Wahl gegangen sind. Oder einige wählen ja auch, aber es werden immer weniger. Und da muss gegengesteuert werden. Und das denke ich, das ist so ein Zusammenspiel von sozialem und demokratischen Dingen, die halt gestärkt werden müssen. Also auch da bin ich wieder bei Piketty, der dann sagt, er fordert einen partizipativen Sozialismus. Also das heißt eine Entwicklung, wo geguckt wird, dass die Ärmeren tatsächlich auch mehr Einfluss haben. Ja, dass die mit geringeren Bildungsabschlüssen, dass die mehr Einfluss bekommen. Also genau das Gegenteil von dem, was Markus Krall fordert. Der fordert, Ärmeren muss das Wahlrecht entzogen werden, beziehungsweise oder das Geld. Ne, also entweder kriegen die Geld vom Staat oder das Wahlrecht, beides zusammen geht nicht. Und ich sage doch, genau das Gegenteil ist der Fall. Die müssen mehr Geld kriegen und die müssen mehr Möglichkeiten kriegen zu wählen. Die müssen, das muss nicht nur formal die Möglichkeit geben, sondern es muss darauf hingearbeitet werden, dass die sich stärker engagieren.
Macht die Bundesregierung da Ihrer Meinung nach schon etwas, wie so, gibt es Programme, Demokratie leben oder sowas? Oder sagen, wie, was für ein Zeugnis würden Sie denn denen ausstellen, wenn Sie mal kritisch nachfragen? Haben die das erkannt und gehen in die richtige Richtung oder können Sie noch mehr machen?
Nee, ich denke halt, dass wo viel passiert ist in den letzten Jahren, war eben, dass die Rechte von Frauen gestärkt wurden, von Schwulen und Lesben gestärkt wurden. Wir haben jetzt auch, es wurde anerkannt, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt. Auch das ist eine sehr gute Entwicklung. Aber was nicht passiert ist, ist eben, dass in der Bildungspolitik oder auch in der Sozialpolitik die Menschen gestärkt werden, die aus ärmeren Elternhäusern kommen oder die arbeitslos sind oder die obdachlos sind. Also da gibt es keine Bestrebungen, keine großartigen Bestrebungen, dass das gestärkt wird. Im Gegenteil. Also das, da sehe ich eher, da gebe ich denen eher eine 5 oder eine 6 als eine 1 oder eine 2. Ja, das ist halt, die Entwicklung ist da sehr schräg gelaufen und ich denke, da muss umgesteuert werden, dass eben tatsächlich mehr gemacht wird für Ärmere und mehr gemacht wird für Menschen mit geringen Bildungsabschlüssen. Und das ist in erster Linie auch Bildungspolitik, die da strukturell geändert werden muss.
Bildungspolitik ist etwas, wo Sie jetzt ansetzen werden. Da wird ja auch schon etwas gemacht und dazu soll ja auch dieser Podcast hier beitragen, dass man einfach mal über die ganzen Hintergründe Bescheid weiß, was überhaupt die AfD wirklich möchte, dass das einfach mal publik wird. Und deshalb haben wir auch den Podcast heute produziert. Wir sind jetzt schon am Ende angekommen, nach der halben Stunde. Wir hätten natürlich noch viel weiter reden können, aber hier, wie gesagt, sind wir jetzt am Ende. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem heutigen Gast, den Soziologen Herr Andreas Kemper. Vielen herzlichen Dank, Herr Kemper, dass Sie heute Zeit für uns gehabt haben.
Ja, ich danke auch. Free FM.